Wie schön.
Der Saal füllt sich.
Ich habe euch ein Zitat von Ellen White mitgebracht. Ich durfte es vor einiger Zeit entdecken und es hat mich sehr berührt. Es hat mir etwas von dem offenbart, was Weissagung alles beinhaltet. Und der prophetische Blick hat unsere Zeit exakt beschrieben. Ihr findet das in dem Buch Child Guidance, wie führe ich mein Kind, im Englischen auf der Seite 440. Hier steht: Ich wurde auf Römer Kapitel 1 und dort auf die Verse 18 bis 32 verwiesen. Was steht dort? Lasst uns einen Augenblick hineinschauen. Römer Kapitel 1, ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihren eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und in diesem Zusammenhang schreibt Ellen White in Child Guidance, Seite 440, ich wurde auf Römer 1 und dort auf die Verse 18 bis 32 verwiesen, als eine wahrhaftige Beschreibung der Welt unmittelbar vor dem Erscheinen Christi zum zweiten Mal. Welch ein Wort! Wir sind da angekommen. Vor kurzer Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika, es sind nur wenige Wochen her, ist das Gesetz praktisch entschieden worden über den obersten Gerichtshof. Wir haben gestern davon schon gehört, dass die Gerichte heute ein Werk tun, das ihnen nicht zusteht. Dass die homosexuelle Ehe in allen Staaten der Vereinigten Staaten von Amerika nunmehr rechtskräftig ist. Viele standen dagegen. Viele Staaten wollten das nicht. Gouverneure sind erbost über diese Dreistigkeit, die sich darstellt. Und doch ist es geschehen. Das heißt, als Jesus sagte, es wird sein, wie zu Zeiten Sodoms und Gomorras, dann können wir sagen, wir sind da angekommen. Es ist noch nicht weltweit, aber der Druck auf die anderen Nationen, dem Beispiel der USA zu folgen, ist sehr groß. Barack Obama war in Kenia und hat dort versucht, den kenianischen Präsidenten auf seine Seite in dieser Sache zu ziehen. Der hat ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass dies keine Frage für die kenianische Gesellschaft ist. Was ist dritte Welt und was ist erste Welt? Kann es sein, dass sich die Dinge heute verschieben, zumindest in gewissen Bereichen? Und Ellen White fährt hier fort und schreibt: Nicht Prüfungen, nicht Leiden, sondern Sünde trennt das Volk von Gott und führt dazu, dass die Seele, das Herz, unfähig ist, ihn zu genießen und ihn zu verherrlichen. Of enjoying him and glorifying him. Sünde macht es dir nicht möglich, Gott zu genießen, dich seiner zu erfreuen und dadurch ihn zu verherrlichen. Denn ist dein Herz voll der Freude des Ewigen, wird dein Mund übergehen. Du wirst ihn verherrlichen in Gedanken, Worten und Taten. Sünde ist es, die die Seele des Menschen zerstört. Sünde und Laster existiert in sabbathaltenden Familien. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Christi kommen ist nah. Die Welt gleicht schon bald, weltweit, Sodom und Gomorra. Wird das deine Liebe vermindern gegenüber Männern und Frauen, die lesbisch leben oder homosexuell leben? Niemals! Eine ganze Reihe meiner nahestehenden Freunde lebt auf diese Weise. Und ich weigere mich, ihnen weniger Liebe entgegenzubringen, weniger Gnade. Und wir haben sie beherbergt. Und ich habe Erfahrungen seit meiner Twen-Zeit, als ich in den 20er war, mit diesen Dingen. Und ich weiß, dass sie Liebe, Geborgenheit und Gnade brauchen. Denn die wahre Sünde ist der Stolz. Die wahre Sünde ist die Selbsterhöhung. Die wahre Sünde ist die Selbstsucht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo diese Dinge akzeptabel geworden sind. Und es gibt Homosexuelle, die werden dir sagen, ich versuche ein reines, aufrichtiges Leben vor der Welt zu führen. Manche sogar mögen sagen, vor Gott zu führen. Soll ich im Unglauben ihnen begegnen oder benötigen sie mein Vertrauen in Bezug auf ihre Worte? Und dann kannst du ihnen die Bibel öffnen und mit Gottes Hilfe ihnen aufzeigen, wo der bessere Weg ist. Eine Glaubensschwester schrieb mich vor einigen Jahren an, sein Ehepaar, das oft hier auch auf unserem Camps ist, und sie stellte mir eine Situation dar, und es ging um die Heirat, die anstand eines nahestehenden Freundes mit einem Mann. Ich konnte sie beraten und die Heirat fand nie statt, denn der Mann schrieb ihr, ich danke dir, dass du mir die Ratschläge gegeben hast, die du mir gabst. So habe ich diese Heirat nicht ausführen können. Liebe ist eine Macht. Göttliche Liebe ist die Alternative für diese Welt. Es gibt keine andere. Und ich möchte euch ein Zitat jetzt vorlesen, das für die Zielgerade von Bedeutung ist, für mein Leben. muss es kurz eintippen. Und es hat mich sehr bewegt. Es gibt das Wort in der Schrift, das besagt, auch jene, die ihn durchstoßen haben. Wo befindet sich dieses Wort? Offenbarung, Kapitel 1. Entweit bezieht sich in dem Zitat, das folgt, auf diese Aussage. Und sie beschreibt hier, dass Gott nicht wünscht, dass wir zu jenen gehören, von denen gesagt ist, in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, dort steht zunächst, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Das war Offenbarung 1, Vers 7. Ob wir gerettet werden, schreibt sie zuvor, oder verloren gehen. Eines Tages werden wir den Heiland sehen, wie er ist, in all seiner Herrlichkeit. Und wir werden seinen Charakter verstehen. Wenn er kommt zum zweiten Mal, wird jedes Herz überführt werden. Jene, die sich von ihm abgewendet haben und Dinge taten, die so oberflächlicher Natur waren und ohne Bedeutung, die ihre eigenen Interessen suchten und weltliche Ehre, werden an jenem Tag ihren Fehler anerkennen. Es sind jene, von denen Johannes schreibt, dass es alle Geschlechter, wenn er sich hier bezieht auf alle Geschlechter der Erde, im Vers 7, die seinetwegen sich an die Brust schlagen werden. Lasst uns nicht zufrieden sein, mit jenen, zu jenen gezählt zu werden, die hier bezeichnet werden als die Geschlechter der Erde. Erinnern wir uns, dass unsere Heimat im Himmel ist, und lasst uns unsere Hoffnung zuvor in das Evangelium gesetzt haben. Und jetzt kommt das, was mich so bewegt hat. Auch die, die ihn durchstochen haben, diese Worte beziehen sich nicht nur auf die Männer und auf die Menschen, die Christus durchstoßen haben damals, als er am Kreuz von Golgatha hing, sondern auch auf jene, die heute übles reden und übles tun. Auch sie durchstoßen ihn. Täglich erduldet er die Seelenqualen der Kreuzigung. Täglich erduldet er die Seelenqualen der Kreuzigung. Täglich durchstoßen ihn Männer und Frauen, indem sie ihn verunehren, indem sie sich weigern, seinen Willen zu tun. Der Herr aber wünscht, dass es Männer und Frauen in Christus Jesus gibt. Unsere natürlichen Neigungen, oder sagen wir, unsere natürliche Art muss verfeinert werden und durch seine Gnade ihm untertan werden. Dann werden wir ihn nicht beständig erneut kreuzigen. Unser Heiland lebt auf dieser Erde ein vollkommenes Leben. Er ist unser Vorbild. Wenn wir ihm nicht folgen und seinen Willen in allen Dingen tun, entschuldigt, wenn wir ihm folgen und in allen Dingen seinen Willen tun, werden wir in der Welt, die kommt, mit ihm auf ewig leben. Lasst uns ihn beständig vor Augen haben. Es sollte unser Lebensziel sein, Jesus zu verherrlichen. Auf der Zielgeraden verheißt uns Gott, was Jesaja 60,1 sagt. Es ist ganz gewiss, dass diese Zusage uns gehört. Da ist kein Zweifel, dass Gott diese Zusage erfüllen wird. Es ist auch unmöglich, an Gott zu scheitern. Es ist unmöglich, an Gott zu scheitern. Es ist nicht möglich. Es ist viel leichter, gerettet zu werden, als verloren zu gehen. Es ist leichter, gerettet zu werden, als verloren zu gehen. Wer ist der Mächtigere? Jesus oder Satan? Was ist stärker? Die Wahrheit oder die Lüge? Warum meinen wir es oft umgekehrt? Weil wir das Evangelium nicht mehr kennen. Weil wir entscheidende Dinge nicht verstehen. Weil wir theologisch, möchte ich auch sagen, nicht mehr biblisch verkündigen. Und es einen theologischen Krieg gibt auf Gedeih und Verderb zwischen zwei Positionen, die sich vollständig widerstreiten, und die falsche wird fast jeden Sabbat auf den Kanzeln der Christenheit und auch der adventistischen Christenheit verkündigt. Und aufgrund dieses theologischen Krieges sind unsere Geschwister verwirrt und begreifen nicht so schnell, wie leicht es ist, ein überwindendes Leben zu führen, wenn sie das schlichte und einfache Evangelium präsentiert bekommen, das jedes Kind verstehen kann. Unsere Verkündigung über Rechtfertigung aus Glauben im Allgemeinen ist biblisch falsch. Unser Verständnis von Rechtfertigung, von Heiligung, von Vollkommenheit, von Sünde ist biblisch falsch. Aus diesem Grund meinen wir, dass Dinge nicht möglich sind, die wir als nicht mehr möglich erkennen können, weil wir sie falsch definieren. Definieren wir sie richtig, liegt es nur noch daran, dass du Christus folgst in den Schritten, die er dir vorgegeben hat. Und diese Schritte haben alle mit Genuss zu tun, mit dem Genuss seines Kreuzes. Und dieses Leiden wird nicht mehr verkündigt. Die Notwendigkeit, im Fleisch mit Christus zu leiden, als dem eigentlichen Genuss eines Christen, der sein Kreuz willig auf sich nimmt und ihm nachfolgt, weil im Kreuz für ihn alles geschehen ist. Und das Leben Jesu dort für ihn ausfloss, damit er leben kann. Ich bin felsenfest überzeugt, dass in den Monaten und vielleicht wenigen Jahren, die vor uns stehen, die Herrlichkeit dieses Evangeliums durchschlagen wird, sodass sie Männer und Frauen freisetzen wird von der Torheit einer Theologie, die Satan missbraucht oder gebraucht, einer falschen Theologie, die die Menschen vernichtet, die die Seelen zerstört und die von unseren Kanzeln gepredigt wird. Brüder und Schwestern, werdet mündig, Bruder Hartlapp sagt, werdet mündig. Werdet mündig, indem ihr erkennt, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Es gibt kein Zwischending. Zugleich stehen wir heute weiter in der Gefahr, die uns als Volk bis heute kennzeichnet. Wir haben die Bruderliebe verloren. Wir wissen nicht mehr, was es heißt, den Bruder zu lieben. Und das, was ich euch sage, wird uns vielleicht, wenn wir nicht aufpassen, noch weiter verhärten, zu noch größeren Kritikern machen, weil wir im Eigentlichen vorbeigehen. Doch wenn das, was der Herr uns sagt, uns in die Herzen dringt, wird das Gegenteil geschehen und das wird deine Bestimmung und dein Leben sein. Ich habe diese Gewissheit. Georg Müller betete und jeder, für den er betete, wurde gerettet. O, gib mir doch, Herr, das Gebet des Georg Müller. Dies ist die Liebe, die wir brauchen. Gehen wir einmal zusammen in 2. Petrus 1. Und dort lesen wir von einer Leiter. Es ist eine Leiter des Glücks. Es ist eine Leiter, an die ich mich klammern darf. Klammern darf? Jawohl, klammern darf. Und es ist eine Leiter, die James White als die Leiter der Heiligung bezeichnet hat. Die Sprossen dieser Leiter gehen von unten nach oben, wie es so ist. Und die erste Sprosse heißt Glauben. Und die zweite Sprosse heißt Tugend. Die dritte Erkenntnis, die vierte Selbstbeherrschung. Die fünfte das standhafte Ausharren. Die sechste die Gottesfurcht. Die siebte die Bruderliebe und die achte Agape. Es gab eine Bewegung der Bruderliebe von 1840 bis 1844. Damals erfüllte sich, was die Bibel in der Offenbarung über die Gemeinde Philadelphia schreibt. Zu jener Zeit, wie wir aus dem Geist der Weissagung hören, ertönten eine Reihe von Donnern. Sieben Donner. Das war ein Hinweis darauf, dass Gottes Gesetz erneuert wurde in den Herzen und dass, wie jeden Donner ein Blitz vorausgeht, das Licht Gottes hineingestrahlt hatte in die Herzen jener Männer und Frauen und das Resultat war Bruderliebe. Es blitzte und donnerte in den Beziehungen der Menschen und sie wurden eins. Sie haben lange nicht so viel verstanden, wie wir heute verstehen. Aber sie hatten eines, was wir verloren haben. Sie liebten sich. Sie liebten sich wirklich. Was ist Liebe? Was ist Bruderliebe? Ich darf sie erfahren. Und das macht glücklich. Freunde schenken dir Bruderliebe, nicht? Marc Chagall, der berühmte Maler, sagte einmal, man versteht nur das, was man liebt. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum du irgendjemanden nicht verstehen kannst? Hier ist die Antwort. Sie wurde schon gegeben von Marc Chagall. Man versteht nur das, was man liebt. Ich glaube, dass Jesaja 60, Vers 1 sich erfüllen wird. Aber nicht ohne die Erkenntnis meines Zustandes zuvor. Es ist unmöglich, diese Erfahrung, diese Schönheit zu haben, wenn ich nichts zuvor erkenne. Wo ich denn krank bin? Und dieses Elendsein, Erbärmlichsein, blind, arm und bloß, bedeutet schlicht, dass uns der Glaube fehlt. Es kann alles biblisch leicht gezeigt werden. Wir haben Bibelarbeiter hier, sie können das leicht erkennen. Jeder von uns ist dazu gerufen. Das heißt, dass uns der Glaube fehlt, dass uns die Liebe fehlt, dass uns die Gerechtigkeit Jesu fehlt, dass uns der Heilige Geist fehlt. Wir sind eine Gemeinde in einem verlorenen Zustand. Es gibt zahllose Aussagen von Ellen White, die das bestätigen. Und jeder Prediger, der das seinem Volk nicht zeigt, wird von Gott nicht anerkannt. Jeder. Nicht einer wird anerkannt. Ich suche Anerkennung bei Gott, nicht bei Menschen. Wenn ich aber diese Botschaft euch bringe, ohne dass sie mich getroffen hat, wird keiner von euch angezogen werden. von Christus. Hat sie mich aber dorthin gebracht, wo sie mich hinbringen muss, und das nicht nur einmal, jeden Tag. Denn ist es nicht Gottes Wort an seine Gemeinde? Ist es nicht Gottes bleibendes Wort an seine Gemeinde? Jeden Tag brauche ich seine Augen, um zu sehen. Jeden Tag benötige ich sein Kleid, um gerecht denken zu können, reden zu können und handeln zu können. Jeden Tag benötige ich sein Gold, das wie Goldtaler vom Himmel herabfällt, dass ich sie einsammeln kann. Jeden Tag benötige ich sein Gold, um lieben zu können und um Glauben zu besitzen. Und in jeder Begegnung, die ich erfahre, wird ein Kreuz notwendig werden. Manchmal spürst du es nicht, weil es ist schon so integriert in diesen Augenblicken, aber sehr, sehr oft erinnert dich der Heilige Geist, dass du jetzt eine Entscheidung treffen musst, ob du dem, der wirklich anders ist, weiter die volle Liebe schenken wirst. Hochverrat, wenn du es nicht tust. Todesstrafe, wenn du es nicht tust. Das ist die biblische Wahrheit der Stellvertretung. Ein Lamm stirbt an meiner Stadt. Todesstrafe. Warum? Weil eine Ungeduld einen Menschen ins Verderben ziehen kann. Es gibt nur zwei Arten, das himmlische Heiligtum zu verunreinigen. Eine legale Art und Weise, indem du all deine Sünde, deine Ungeduld, deine Unfähigkeit auf Christus abstützt und ihm überträgst, der dafür für dich starb, dass sobald du das erkennst, wofür er für dich starb, bist du davon frei. Sobald du erkennst, dass er starb, damit du nicht aufgrund von Hochverrat gegen die Regierung Gottes sterben musst, wird dir all das gestrichen werden aus deinem Geist, aus deiner Erfahrung, was dich und andere belastet hat oder was du niemals als Sünde erkannt hast. Hochverrat! Aber Gott kommt in die Bresche hinein und sagt, mein Blut, Vater, ich möchte, dass sie leben. Ich werde mich dafür hingeben, dass jedes Wort ein Wort der Liebe sein kann. Dass jeder Gedanke ein Gedanke der Liebe sein kann. Dass niemals mehr jemand Schlechtes über den anderen spricht. Niemals! Hochverrat! Dass niemals mehr Einzelne in Gruppen über andere reden. Oder du, weil der andere etwas wirklich falsch tust, an seinen Motiven zweifelst. Sondern wenn er das Falscheste tut, was er tun kann, dass du immer noch glaubst und weißt, seine Motive sind edel. Vollkommenes Vertrauen ist deine Antwort. Und wenn es nicht so ist, Hochverrat, Todesstrafe. Die ungesetzmäßige Art und Weise, das Heiligtum zu verunreinigen, ist, wenn uns all dies bewusst wird, und der Erlösungsplan ist geschaffen worden, damit uns all das bewusst wird. War es Hochverrat, als Adam und Eva sündigten? In gewissem Sinne ja. Aber sie hatten nicht die volle Erkenntnis Gottes gehabt. Die Strafe wurde verschoben. Die Todesstrafe, die sie sofort hätte treffen müssen, weil Gott gerecht ist, weil Gott die Liebe ist und weil Gott genau verstand. Sie haben noch nicht begriffen, worum es wirklich geht in der Frage meines Charakters. Und 6000 Jahre offenbart Gott, worum es dabei geht, und am Kreuz ist es sichtbar geworden in Herrlichkeit. Die Todesstrafe trifft Christus, aber er nimmt sie willig auf sich. Es gibt keine andere Alternative. Wer in Rebellion bei voller Erkenntnis gegen Gottes Heiligtum streitet, für den gibt es nur eines. Die Bibel sagt es so oft, und wenige haben die Frage der Todesstrafe im Alten Testament studiert. Die Sünde wird zurückfallen auf seinen Kopf, und auf diese Weise wird die Erde gereinigt und das Land geheilt werden. Jesus ist in der Lage, uns vor dem Feuersee zu retten. Durch seinen Tod. Am Kreuz starb er den zweiten Tod, und die Gewalt seiner Liebe offenbart sich dort. Brüder und Schwestern, wir müssen ernst werden mit unserem Leben. Sobald wir erkennen, dass Jesus recht hat und wir in einem Zustand der Sünde sind, Ich spreche allgemein, weil Jesus auch allgemein spricht. Du weißt es selbst oder wirst es durch sein Wort erkennen. Aber ich muss das sagen, was er sagt. Und er spricht es so an, und wenn ich es nicht so anspreche, wisst ihr, was Ellen White schreibt, was dann auf mir ruht? Ein Wehe. Und wenn ich mit unreinen Händen heute vor euch käme, ein zweites Wehe. Gott sagt uns deutlich, wir haben die Bruderliebe verloren. Und sobald die Bruderliebe wiederhergestellt ist, sobald sie wiederhergestellt ist, wird die Agape-Liebe die Liebe Laodiceas sein. Laodicea ist kein negatives Wort. Laodicea bedeutet, dass das Gericht über das Volk ergeht. Und dieses Volk wird diese Agape-Liebe besitzen und dann wird das Heiligtum im Himmel gereinigt werden. Ellen White hatte eine Vision, eine einzige Vision in Deutschland. Und in dieser Vision sah sie den Zustand unseres Volkes in Deutschland. Warum gab Gott ihr diese eine Vision? Ich lese diese Vision uns vor. Übersetzt von Bruder Hartlapp. Sabbatmorgen in einer kleinen Gemeinde. Der Gottesdienst hat gerade begonnen. Beim Singen des ersten Liedes betritt ein Fremder den Kapellenraum. Er setzt sich in eine Ecke des Saales, die ein wenig im Dunkeln liegt. Scheinbar hat ihn niemand wahrgenommen. Die Bibelschule verläuft nach gewohntem Gang. Anstelle eines Gesprächs über die Bibelbetrachtung entsteht eine angeregte Diskussion über die Fehler bestimmter Geschwister in der Gemeinde. Scheinbar sind sich alle einig, dass so etwas nicht geduldet werden dürfe. Wir sind eigentlich jetzt an der Zeit. Soll ich das noch fertig lesen?
Ja.
Okay. Mit allen Mitteln sollte man diese Fehler bekämpfen. Sagen jetzt diese Geschwister, mit allen Mitteln sollten wir diese Fehler bekämpfen, die sie gesehen haben in den anderen. Der Fremde ist zutiefst erstaunt. Er war in die Adventgemeinde gekommen, um etwas von der lebendigen Beziehung der Geschwister zu ihrem Herrn Jesus Christus kennenzulernen. Stattdessen muss er erleben, dass von der Freundlichkeit und Liebe des Herrn Jesus Christus, nach der er so sehnsüchtig gesucht hatte, nicht zu spüren ist, ganz zu schweigen von der Liebe untereinander. Warum liebe ich nicht vollkommen in Christus, wenn jemand es nicht gut mit mir meint? Was musst du tun? Sobald wir verstehen, dass du in jedem Augenblick vollkommen lieben musst, um nicht unter die Todesstrafe zu fallen, die jeden treffen wird, dass der das Reich Gottes bekämpft und der sein Evangelium niedertritt. Sobald du verstehst, dass es niemals im Plan Gottes und in der Ewigkeit, wie sie einst gaben, wie sie einmal geben wird, die Möglichkeit gibt, lieblos in irgendeiner Situation, egal was geschehen ist, zu sein, wirst du etwas merken, dass du absolut unfähig bist. Wenn das Maß ist, hast du die Chance, gerettet zu werden, wirst du gerettet werden, weil du in dem Augenblick es vielleicht versuchen wirst, auch eine wertvolle Erfahrungsphase, und Gott ist ständig dabei, dich zu begleiten. Ja? Er möchte, dass du das Evangelium verstehst. Du hast jetzt das Maß im Geist, immer zu lieben, wie er liebt. Du wirst etwas erleben, was du noch nie zuvor erlebt hast. Du wirst in Römer Kapitel 7 dich wiederfinden nach einer gewissen Zeit. Vielleicht nicht in jedem Fall so, aber normalerweise verläuft es so. Und dann wirst du merken, dass du, was du tun willst, absolut nicht tun kannst. Und du wirst so verzweifelt werden, weil du so lieben willst, wie er liebt, und dass die Bedingung ist, für das ewige Leben zu lieben, wie er liebt. Die einzige Bedingung. Und wenn du das dann begreifst, versuchst du es weiter. Und irgendwann merkst du, dass all dein Versuchen wertlos ist. Und dann klammerst du dich, das ist die zweite Phase, wie Jakob, verzweifelt an ihn und sagst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann beginnst du zu erfahren, dass plötzlich etwas möglich wird, was nicht möglich war. Du hast nämlich aufgegeben, aber nicht von ihm gelassen. Und plötzlich hast du das getan, was das Evangelium versucht uns zu zeigen. Du hast deinen Willen auf die Seite des Glaubens gestellt, des Glaubens Jesu. Du klammerst dich an ihn Und der berühmte, für mich wichtig gewordene Vers aus Psalm 91, Vers 14 wird eine Realität, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Und wir haben vielleicht manchmal geglaubt, ja, das ist einmal oder in irgendeiner Situation, nur immer. Wenn wir an diesen Punkt gelangen dürfen und immer tiefer in diese Erfahrung hineingelangen, wird einer nur noch in dir leben. Du wirst die Versuchungen des Feindes spüren, aber sie werden an dir abprallen. Du wirst die Umstände weiter als schwierig erkennen, denn es ist ein schwieriger Weg in den Himmel und es ist ein Bergpfad, ein wunderschöner letztlich, er ist wunderschön, aber es ist ein sehr schwieriger Weg, der Weg in den Himmel. Aber es ist leichter, gerettet zu werden. Denn dieser schwierige Weg bedeutet, dass wir lernen müssen, dass die Macht der Versuchung von innen kommt, durch unser Fleisch, durch unsere erbliche Schwäche, durch die Neigungen, die wir geerbt haben, und dass Jesus das auch gespürt hat, dass er gespürt hat, schnell zu reden, ungeduldig zu werden, dieselbe Macht der Versuchung, die es scheinbar uns unmöglich macht, uns auf Gottes Seite im Glauben zu stellen, spürte er auch und überwand im Fleisch und die Sünde wurde in seinem Fleisch verurteilt, damit du diesen Jesus empfangen kannst und auch die Sünde in deinem Fleisch durch den, hier ist das Wort Nacktgut, den nackten Glauben, sagt Ellen White, wenn nötig. Du klammerst dich verzweifelt an ihn. Und was geschieht? Du verlässt dich nicht mehr auf irgendein Gefühl, irgendeine Regung, irgendetwas, sondern auf das Wort Gottes. Und du brauchst nur das Wort Gottes. Und wenn du das Wort Gottes liest und beginnst so zu glauben, im Lichte der wahren Theologie, wirst du diese Erfahrung bekommen. Du wirst merken, ich vermag es nicht. Und dann wirst du dich nur noch an ihn klammern. Und wenn du dich in der rechten Weise wie Jakob zum ersten Mal an ihn geklammert hast, dann bist du von neuem geboren. Und plötzlich bist du natürlich gehorsam. Plötzlich ist es für dich schwerer, das Böse zu tun als das Richtige. Es ist zwar ein Kampf, aber du siegst. Du gehst von Sieg zu Sieg. Und wenn du die Versuchung mächtig spürst und der Feind dir einreden will, das ist schon Sünde. Dann weißt du, das ist keine Sünde. Dann ist genau das, was Jesus auch ertragen hat. Das ist genau das, was auch er durchgemacht hat. Das ist genau das normale christliche Leben. Der Traum und dann noch ein Segenswort. Am Ende der Stunde, nachdem der Älteste die fehlerhaften anderen so richtig fertig gemacht hatte, Bruder Hartlapp sagt, er hat vielleicht manchmal etwas, frei übersetzt an ein paar Stellen, aber das ist gemeint, bittet der Fremde auch etwas sagen zu dürfen. Die Niedergeschlagenheit und Enttäuschung ist auf seinem Gesicht zu sehen. Er fragt die Gemeinde: Habt ihr denn völlig vergessen, wie Jesus Christus für uns am Kreuz Schmerzen erlitten hat und welchen Wert er damit jedem Menschen verlieh, den er mit seinem Blut befreit hat? Ihr seid schnell dabei, euch gegenseitig zu verwunden und zu verletzen. Hat euch Jesus Christus für dieses Verhalten auch nur ein einziges Beispiel gegeben? Wo ist denn unter euch noch das Vorbild unseres Herrn zu finden? Selbst wenn der Bruder oder die Schwester auch einmal einen Fehler machen würden, wäre das noch lange kein Grund für ein derartiges Herziehen über ihn oder über sie. Wer dem anderen zur Hilfe werden möchte, soll nach dem Vorbild des Wortes Gottes, wie es in Galater 6,1 und Johannes 17,15-23 aufgeschrieben ist, handeln. Und wer die Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus unseren Herrn Jesus Christus ganz ausleben und verkündigen möchte, der hat eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, sich mit den Fehlern und Schwächen anderer zu beschäftigen. Im Wirken der Apostel steht, dass die frühe Gemeinde die Schwächen und Fehler der anderen nicht sah. Sie sahen sie nicht aus Liebe. Natürlich wusste man, wo man wachsen kann, wo man den anderen helfen kann. Und in dem Moment, wo man die Fehler und Schwächen im Wirken der Apostel ist herrlich beschrieben, der anderen zu sehen begann, war die erste Liebe, die Agape-Liebe verloren. Und das könnt ihr lesen in Jesu Botschaft an Ephesus. Und dasselbe ist uns als Adventgemeinde widerfahren. Sehr früh haben wir in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts die Bruderliebe verloren. Und Ellen White erhält das Zeugnis, sei deines Bruders Hüter. Und haben es seitdem niemals mehr erworben, wiedererworben, in Einzelfällen ja. Aber nicht so, dass das Werk hätte abgeschlossen werden können. Scheinbar, und dann schreibt sie, scheinbar haben manche, die so sehr auf das Einhalten der Gebote dringen, völlig das Gebot vergessen, das Jesus Christus als das Wichtigste bezeichnet. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander genau so lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr einander lieb habt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich möchte nur hier hinzufügen, dass durch die falsche Theologie es unmöglich ist, das jemals zu erfahren, weil es theologisch schon so beschrieben wird, dass du es gar nicht mehr erfahren kannst. Denn letztlich läuft es darauf hinaus, dass wenn du schon was spürst, du schon Sünder bist, du schon denkst, du bist in Sünde. Statt zu begreifen, dass all diese Wolken der Entmutigungen, all diese Dinge, die auf dich peitschen wollen, überhaupt gar nichts zu tun haben mit Sünde, sondern dass es Versuchung ist. Und dass du dem widerstehen kannst und musst, indem du Jesus aufnimmst, der dasselbe durchlitten hat. Also es gibt einen Preis zu bezahlen, Preis unseres eigenen Ichs. Den Preis dessen, was in uns etwas verteidigen will, was in unserer Natur steckt. Und das ist die Selbstsucht. Du kannst frei und herzlich lieben. Du darfst jeden offen in die Augen blicken. Du darfst wissen, dass keine Schuld mehr in dir ist und du auch gegen niemanden etwas hast, wenn du glaubst, dass Jesus dein Heiland ist. So einfach ist das Evangelium. Sicher muss Schuld beim Namen genannt werden. Doch den Tadel kann nur der aussprechen, der wirklich geistlich gesinnt ist. Und das vermag keiner, der lau ist. Und nicht etwa gleiche Dinge tut. Wer das Wesen Jesu nicht selbst besitzt, der ist auch nicht berechtigt, den anderen zu korrigieren. Er würde damit zwei Übel schaffen anstelle des einen. Euch ist Wahrheit anvertraut worden, aber nicht darum, dass ihr darüber in Streit geratet und euch untereinander entfremdet, sondern damit die Leute von eurem Leben, das andere überzeugt, begeistert sind. Doch was ich heute und hier erlebt habe, darüber freut sich Gott nicht. Nein, das kann nur den Feind der Gemeinde erfreuen. Ihr passt noch nicht in Gottes kommende neue Welt. Ihr müsst erst noch in der Schule unseres Herrn Jesus lernen. Was ich heute erlebt habe, macht mir deutlich, dass es keine Zusammenarbeit oder gar gesunden Gemeindeaufbau geben kann, wenn unser Verhalten zueinander nicht von der Gnade Jesu, die vor allem unseren Charakter formt, renoviert wird. Nur dann könnt ihr wirklich denen helfen, die Korrektur nötig haben. Betet mit ihnen, macht euch darüber Gedanken, wie ihr ihnen am besten helfen könnt. Habt sie echt lieb, aber lasst sie niemals allein im Regen stehen. Nachdem er das gesagt hatte, setzt sich der Fremde wieder auf seinen Platz. Einige Gemeindeglieder drehen sich ein wenig schüchtern um und erkennen mit einem Mal den Gast. Es ist Jesus selbst. Mache dich auf und segne. Du darfst, denn es ist seine Gerechtigkeit, die dich aufrichtet. Alles, was wir hier sagen, spricht wirklich von Glauben. Glauben, dass er dich liebt und dass seine Liebe dir gehört und dass du gereinigt werden darfst. Und das ist der erste Schritt. Von all diesem über andere reden, schlecht über andere denken, Dinge interpretieren, Dinge unterstellen, was ständig geschieht, ständig, was Christus ständig fernhält, das sind die wahren Sünden, die Selbstsucht, die du nicht erkannt hast in dir, der Stolz, der dir nicht aufgefallen ist, weil du ja aus guten Motiven heraus handelst, das ist dir recht, das stimmt und ist wichtig. Aber wir brauchen auch Erkenntnis. Und die Erkenntnis sagt, liebe, so wie ich geliebt habe. Dies sei das Maß. So zum Abschluss der Segensspruch. Und ihr habt ihn alle schon oft gehört. Du wirst gesegnet, damit du segnen kannst. Und im 4. Mose, Kapitel 6, steht, im Vers 22, lasst uns dazu aufstehen und diesen Segen empfangen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich,
So sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Stopp. Bist du Vater? Ich bin Vater geworden. Was bedeutet dieser Satz? Wenn mein kleiner Junge, klein Henoch Elisa, dort schläft und ich mit meinem Angesicht über ihn trete und eine unglaubliche Freude und Liebe, nicht wahr, Kai? Mein Herz erfüllt und ich diesen kleinen Jungen sehe. Das ist genau das, was dieser Segen meint. Gott, der Vater, in Bezug auf dich. Und sei dir gnädig und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und ich will sie segnen. Gott segne dich und mache dich auf und segne.